Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Am Mikrofon ist Michael Sennhauser. Seit gestern läuft er in Deutschland, am 2. Oktober startet er auch in der Schweiz. Der Bader-Meinhof-Komplex. Ein Spielfilm von Produzent Bernd Eichinger zu den Jahren des Terrors der selbsternannten Roten Armee-Fraktion in Deutschland. Ein Film, der auf dem gleichnamigen Buch von Ex-Spiegel-Chefredaktor Stefan Aust basiert. Stefan Aust ist mein zweiter Gesprächspartner in dieser Sendung. Zunächst aber leihen wir dem Film ein Ohr und fragen Regisseur Uli Edel nach seinen Intentionen.
So, jetzt geht's los. Ich hoffe, das ist genug.
Was soll das werden?
Wieso?
Was denn?
Ja, ich denke, wir wollen das Kaufhaus ankokeln und nicht abfackeln.
Nur harte Aktionen bringen was, sonst kannst du gleich drauf scheißen. Wichser müssen begreifen, dass wir nicht bluffen.
Wenn doch noch Leute im Kaufhaus sind?
Jetzt benimm dich nicht wie so eine halbschwule Tussi. Wir sollen da schon drin sein mitten in der Nacht, hä?
Wenn, dann gibt's eine fettere Schlagzeile.
Was spinnst du oder was?
Halt einfach die Fresse. Andreas weiß schon, was er macht.
Andreas weiß schon, was er macht. So kommentiert die angehende Terroristin Gudrun Enslin die schulterzuckende Radikalisierung, mit der ihr Freund Andreas Bader im April 1968 den kommenden Terror in der Bundesrepublik Deutschland einleitet. Und die Szene in der Küche einer Studentenbude ist nur eine von vielen, welche die schlaglichtartige Chronologie dieses Filmes vorwärts peitschen. Produzent Eichinger und Regisseur Uli Edel gehören zur gleichen Generation wie die ersten RAF-Terroristen. Für beide ist der Film eine Aufarbeitung ihrer eigenen Jugend. Natürlich bildet die 900 Seiten starke Faktensammlung von Stefan Aust das Rückgrat des Films. Aber wie geht man so ein Projekt an? An wen richtet sich ein derartiger Spielfilm 30 bis 40 Jahre nach den Ereignissen? Regisseur Uli Edel, der nach seinen 80er-Jahr-Filmen mit Bernd Eichinger, Christiane F. wie Kinder vom Bahnhof Zoo und Last Exit to Brooklyn vor allem in den USA gearbeitet und gelebt hat, wusste sein Zielpublikum einzukreisen.
Eines hat mir unglaublich geholfen, als ich das Projekt angegangen bin, nämlich die Tatsache, dass ich zwei Söhne habe, die 20 und 21 sind, die von der Bader-Meinhof-Gruppe nichts wussten. Und die sind jetzt so alt, wie ich damals war und die das miterlebt hatte. Und ich wollte ihnen die Geschichte erzählen. Und ich wollte ihnen auch von jenen Gefühlen erzählen, die, sagen wir mal, die Jugendbewegung oder die antiautoritäre Bewegung damals in der westlichen Welt ausgelöst hat. Das war ja nicht nur in Deutschland diese Bewegung, sie war ja in Amerika, sie war in Frankreich, in allen europäischen Ländern gab es das. Weniger heftig manchmal, aber es gab sie. Und wir mit unserer nationalsozialistischen Vergangenheit, wir hatten ja auch noch zusätzlich das Misstrauen gegenüber der älteren Generation. Ich bin ja Nachkriegskind, auch ich habe meinem Vater und meiner Mutter immer wieder schon als 12-, 13-Jähriger sehr unangenehme Fragen gestellt. Was habt ihr getan? Warum habt ihr keinen Widerstand geleistet? Das heißt also, dieses Revoltieren, Widerstand leisten, hatte für uns eine ganz andere Wichtigkeit. Es war wichtig, Widerstand zu leisten. Unsere Eltern haben es offenbar nicht getan. Sonst wäre das, was geschehen ist, niemals passiert. Und das ist etwas, was ich im Film ganz klar machen wollte. Dass es Terrorismus dann aus der Jugendbewegung haben sich solche Splittergruppen, kleine Gruppen, muss man ganz klar sagen, gebildet, die vor allem in Ländern, wo es Faschismus gab. Italien, Spanien, Deutschland.
Wie hat das denn nun auf Ihre Söhne gewirkt? Ist diese Erkenntnis durchgedrungen, dass diese Generation möglicherweise das Gefühl hatte, wir müssen etwas gut machen, einen Fehler unserer Eltern nicht auch begehen? Haben Sie das verstanden, Ihre Söhne, nach dem Film?
Also meine Söhne sind in der Tat, sie sind in Amerika aufgewachsen, sie sind nicht sehr politisch engagiert heute. Die Jugend allgemein scheint mir nicht so, zumindest nicht so engagiert zu sein wie die 68, sogenannten 68er-Generation. Aber wichtig ist auch, dass sie diese Geschichte auch verstehen, nicht nur rational verstehen. Sondern ich glaube, dass man überhaupt nur verstehen kann, wenn man auch fühlt. Also wenn man auch ein Gefühl dafür entwickelt und die Dinge auch gefühlsmäßig verarbeiten kann. Und das wollte ich auch bei Ihnen haben. Wenn ich bei Ihnen kein Gefühl erzeuge, hören Sie mir schon gar nicht zu und schon gar nicht 2,5 Stunden mit dieser Masse von Informationen, die ich da im Film in 2,5 Stunden ausbreite. Aber Ihre Reaktion, weil Sie mich fragten, war, Sie konnten es erst nicht fassen. Sie konnten nicht fassen, dass das in diesen 10 Jahren passiert ist. Sie sagten, dass in Deutschland so etwas möglich war, das erschien Ihnen erstmal unglaublich. Und die erste Reaktion, Sie haben auch alles verstanden. Es war völlig, Sie haben die verstanden, Sie haben auch die, sagen wir mal, die Botschaft des Films, wenn er eine hat, ganz klar verstanden, wie aus einer sehr erstmal positiven Bewegung, wie sowas in einer Katastrophe münden kann. Das nächste war, Sie sind sofort ins Internet gegangen und haben runtergeladen, was immer Sie da finden konnten. Sie haben sich also jetzt genauer informiert. Der Film kann nur zuerst mal so und so viel machen, aber heute, die heutigen Jugendlichen, die gehen, wie gesagt, in das Internet, laden sich alles runter, drucken alles aus und heute wissen sie einfach schon sehr viel über jene Zeit, wobei sie vorher gar nichts wussten.
Nun möchte ich nochmal auf die Gestaltung des Films zurückkommen. Sie haben ein paar ganz klare Entscheidungen getroffen, die man jetzt auch sieht. Der Film ist nicht so geschnitten, wie normalerweise ein Spielfilm geschnitten ist, also nicht so flüssig, nicht mit unsichtbaren Schnitten und flüssigen Anschlüssen, sondern so, wie man sich einen Dokumentarfilm manchmal vorstellt, abrupt mit Wechseln, auch mit Blickwechseln, wie man sie im Spielfilm sonst nicht sehen würde. Wie haben Sie sich diese Ästhetik zusammengebaut?
Es ging mir darum, einfach jetzt ganz bewusst keinen Genrefilm zu machen, nicht die Mittel des Genrefilms zu benutzen, sondern eher die Mittel des Dokumentarfilms. Das heißt also dann, den Ereignissen mit der Kamera zu folgen, den Schauspielern zu folgen, normales Licht zu benutzen, möglichst an den Originalschauplätzen zu drehen. Das war schon ganz bewusst so. Und natürlich auch, wenn Sie das die Art des Schneidens ansprechen, das ist etwas, was ich vorher wirklich auch in der Art noch nicht gemacht habe. Ich habe es sicherlich ein paar in der Richtung schon gearbeitet gehabt, in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F., was ich ja vor sehr langer Zeit gemacht hatte. Das hat mir auch geholfen. Aber die schnelle Erzählweise hat schon etwas damit zu tun, dass, wie ich schon erwähnt habe, meine beiden Söhne, die 20 und 21 sind, heute Filme ganz anders rezipieren können, ganz anders auf die Medien reagieren. Die können sehr viel, während ich, wenn ich ein Buch lese, schon das Radio ausschalten muss und mich alles ablenken würde, können die 5 Dinge zur selben Zeit tun. Also sie machen die Hausaufgaben, sie können im Internet mit 5 Leuten chatten, sie können dem iPod zuhören, sie können dabei noch Fernsehen und trotzdem noch gute Noten nach Hause bringen. Das ist mir ein Rätsel, wie die das machen. Aber das ist eine ganz andere Generation, die natürlich auch Filme ganz anders sehen. Also meine Filme, die ich bisher gemacht habe, fanden sie dann auch immer zu langsam. Sie konnten mir immer schon mitten in der Szene sagen, wo die Szene enden wird. Das heißt, ich habe ihnen gesagt, ich werde euch jetzt einen Film erzählen, wo sie mit von Anfang bis Ende sehr angespannt sitzen müssen und völlig am Schluss dann auch leicht erschöpft eine ganze Menge zu verarbeiten hat. Das heißt, ich mute dem Zuschauer schon einiges zu mit dem Film. Das wollte ich auch ganz bewusst so tun.
Umgekehrt gibt es jetzt hin und wieder die paradoxe Situation, dass gerade wir älteren Zuschauer im Film bei einzelnen Szenen zu einem bestimmten Zeitpunkt erkennen, wo das hingeht, weil wir das Bild kennen, das am Schluss der Szene steht.
Für Momente kommen manchmal Bilder vor, wie sie in den, wir Älteren sie noch in unserem Kopf haben. Und ich habe zum Beispiel sehr oft von Spielszenen direkt auf Dokumentarmaterial geschnitten und sie werden schwerlich da einen Unterschied sehen. Ich wollte auch nicht, dass die gespielten Szenen dann sich total unterscheiden von den Dokumentaraufnahmen. Das ist ja auch eine Strategie, das beides so dicht zusammenzubringen, dass der Zuschauer den Unterschied kaum noch wahrnehmen kann.
Regisseur Uli Edel zum Film Der Bader-Meinhof-Komplex. Stefan Aust hat mit seinem Buch Der Bader-Meinhof-Komplex vor über 20 Jahren eines der Standardwerke zur Geschichte der RAF geschrieben. Und rechtzeitig zum Filmstart ist nun eine neue, erweiterte Ausgabe erschienen. Was aber kann sich der Autor eines derartigen Sachbuches von einer Verfilmung erhoffen?
Ein Film ist ja etwas völlig anderes als ein Buch. In einem Buch können Sie sehr umfangreich und sehr, sehr detailliert beschreiben, einen bestimmten Ablauf der Ereignisse. Dafür hat der Film Bilder, und zwar Bilder, die sich im Gedächtnis des Zuschauers wirklich einprägen. Und wenn dann ein Film so genau sich an den Originalen orientiert, das heißt sich orientiert daran, wie die Menschen ausgesehen haben, wie sie sich verhalten haben, die Hauptpersonen, wie sie miteinander gesprochen haben, welche Art von Texten sie gesagt haben, das ist ja alles mehr oder weniger abgeleitet aus dem, was Leute tatsächlich so oder ganz ähnlich gesagt haben, dann ist es inszeniert anhand von Fotos, Filmausschnitten, Dokumentarfilmteilen, Nachrichtensendungen, die es damals gegeben hat, und das ist so genau wie es geht sozusagen nachinszeniert worden. Und wenn Sie das so dann in der geballten Ladung sehen, dann brennen sich diese Bilder wirklich ein. Jedenfalls ist mir das so gegangen. Ich kenne den Sachverhalt wahrscheinlich besser als die meisten anderen und kenne auch praktisch jeden Meter Film, den es zu diesem Thema gibt. Aber inzwischen, ich habe den Film jetzt 5-mal gesehen, schieben sich sozusagen die Bilder des Films schon fast vor die Bilder der Realität, die ich aus Dokumentarfilmen kenne.
Was leistet denn der Film, was die Bilder nicht schon geleistet haben?
Es ist ganz einfach. Ich hab mich irgendwann entschieden, dieses Buch zu schreiben. Das ist lange her. Hab dafür sehr hart Materialien zusammengetragen, hart gearbeitet und Interviews gemacht und alles Mögliche. Hab die Geschichte so genau wie es geht aufgeschrieben. Und hab dann, bin auch nicht sozusagen mit dem Gedanken daran gegangen, welchen Zusatznutzen hat das jetzt für irgendjemand, sondern ich wollte es für mich genau wissen und habe gedacht, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es auch genau wissen will. Ich finde, Wissen ist ein Nutzen. Und zwar ein Zusatznutzen zum Nichtwissen. Und ich habe dann festgestellt, und das stand auch in den ersten Kritiken in manchen des Buches, das Buch ist geschrieben wie ein Film. Es ist eine Aneinanderreihung von Szenen in chronologischer Reihenfolge mit ein paar Vor- und Rücksprüngen zur Deutlichmachung. Und durch diese Chronologie zeigt er eine bestimmte Logik der Ereignisse, denn Logik ist immer die Chronologie der Ereignisse. Das ist Handlung und Gegenhandlung, immer Ursache und Wirkung. Und ich hatte mir immer gewünscht, dass das mal so verfilmt wird, indem man nämlich das, was man nur aus Erzählungen weiß oder aus bruchstückhaften Fotos oder winzigen kleinen Dokumentarfilmszenen, die man kennt, dass dieses mal so ins Bild gesetzt wird, dass man dem folgen kann, sagen wir mal wirklich wie ein Dokumentarfilm, der immer dabei gewesen wäre, wäre aber ja kaum denkbar gewesen. Und ich war sehr froh, als der Ansatz von Bernd Eichinger war, es genau so umzusetzen. Deswegen bin ich mit dem Resultat auch außerordentlich zufrieden, weil der dem sehr entgegengekommen ist, was ich von Anfang an mir für diesen Stoff gewünscht habe.
Dann gehe ich die Frage mal anders an. Für mich hat es nämlich tatsächlich so funktioniert. Ich habe mit meinem Jahrgang, mit diesem Film zum ersten Mal die Chance bekommen, die Chronologie kurz, gerafft und einprägsam mitzubekommen. Ich habe viele Dinge erst jetzt im Zusammenhang gesehen, die ich eigentlich wusste oder hätte wissen müssen. Die heute 20-Jährigen, die mit dem Film konfrontiert sind, die sagen, ja, gab's das mal, Terroristen in Deutschland?
Wissen Sie was, genauso ist es mir auch gegangen, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte. Ich kenne nun wahrscheinlich den Sachverhalt besser als die meisten anderen Leute. Und ich habe da im Kino gesessen, allein, als ich die erste Vorführung gesehen habe, gedacht, sag mal, das soll alles wahr sein? Das ist alles geschehen? Weil in dieser verknappten und geballten Form kommt einem das ja doch ziemlich unwirklich vor. Und ich finde, eines leistet der Film, und das ist wirklich eine sehr große Leistung, vor allen Dingen von Bernd Eichinger, der diese Szenen so dicht verknüpft hat. Er macht eben aus einer reinen Chronologie der Ereignisse eine Logik der Ereignisse. Durch diese Art der Verschränkung der verschiedenen Handlungen, auch von winzigen Vor- und Rücksprüngen, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, manchmal wird die Geschichte sozusagen erst im Off erzählt und dann sieht man sie. Und da merkt man plötzlich die Zusammenhänge und man merkt plötzlich, wie sich so ein Prozess des langsamen Weges in die Gewalt verselbstständigt, immer schlimmer wird, immer schrecklicher wird, die Leute sich auch verändern, es immer dramatischer, immer surrealistischer im Grunde wird und nachher im hellen Wahn endet. Und das, finde ich, transportiert der Film ganz gut. Und zwar anhand von Bildern und Szenen, die eben sehr nah an der Realität sind.
Aber vielleicht ist gerade das einer der springenden Punkte. Während ich mich nach dem Kinobesuch zuerst mal gefragt habe, was hat der Film für mich geleistet und die Antwort gefunden habe und mich gefragt habe, was kann er für das Standardpublikum, nämlich die jüngeren Leute, die rund 20-Jährigen leisten und auch da gefunden habe, ja, das sollte funktionieren, ist mir dann bei den Rezensionen, die seit 14 Tagen schon fast laufen, aufgefallen, dass viele zuerst einmal suchen, was leistet er denn nicht? Und dann gibt es dann Sätze wie, dieser Film wird die Debatte um die RAF nicht verändern. Ja, war das eine Hoffnung, die man sich überhaupt hätte machen können?
Bei uns nicht. Ich glaube, man muss einen Film als erstes mal als einen Film betrachten. Und man darf nicht erwarten, dass jetzt ein Film von 2 Stunden und 20 Minuten die Geschichte neu schreibt. Wie das mit Neuschreiben von Geschichten ist, wissen wir ja seit den Hitler-Tagebüchern. Nein, wir wollten ganz konsequent bei dem Stoff bleiben, der da ist und nicht mit einer künstlichen Handlung sozusagen überstülpen. Ich war sehr froh, dass Bernd Eichinger dem Stoff getraut hat und gesagt hat, wir inszenieren das jetzt so, wie es gewesen ist, soweit das eben realistisch im Film, im Spielfilm zu machen ist, und hat eben nicht den Stoff nur sozusagen als eine Grundlage genommen, um dann eine fiktive Geschichte obendrauf zu bauen. Ich glaube, es war sehr viel mutiger, sich die Realität vorzunehmen und die eben entsprechend in den Film zu transportieren. Und was junge Leute anbetrifft, die vielleicht nur gerade mal eben gehört haben, dass es in Deutschland Terrorismus mal gegeben hat und dass es mal den deutschen Herbst gab und vielleicht ein Arbeitgeberpräsident mal entführt und ermordet worden ist. Oder die mal gehört haben, es gab mal eine Studentenbewegung und die war gegen Vietnam und gegen dies und gegen jenes. Und daraus ist dann die Gewalt entstanden. Wenn man das dann in dieser geballten Form vorgesetzt kriegt, versteht man, glaube ich, eine Menge Zusammenhänge. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Und wenn ein Jugendlicher, der ohne irgendeine Art von Vorkenntnis in den Film reingeht, wenn der dann nicht alles versteht, würde mich das ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig stören. Vor allen Dingen, dann kann er ja anfangen, sich noch mit anderen Dingen zu befassen, um sein Bild abzurunden. Da kann er sich die Dokumentationen ansehen, die wir dazu gemacht haben. Und natürlich am liebsten wäre mir, wenn er dann die Neufassung des Buches kaufen würde. Dann versteht er nämlich wirklich alles.
Ich habe für mich festgestellt, dass es eine klare Erkenntnis gab und die kommt eigentlich auch aus Ihrem Buch. Das ist die Motivation der Terroristen, die ich persönlich am besten nachvollziehen konnte. Nämlich die Idee, wir müssen Widerstand leisten, weil es unsere Eltern nicht getan haben. Nun ist aber auch auffällig bei der RAF, so wie sie gezeigt wird im Film, dass sie zwar dauernd gegen etwas kämpfen, aber es wird kaum je klar, wofür denn eigentlich.
Das ist nicht ganz richtig. Denn ursprünglich gehen die ja in den Untergrund, um nur gegen etwas zu kämpfen. Als sie beim Gefängnis sitzen, da gibt es ein ganz klar umrissenes Ziel der RAF, nämlich nur noch ein einziges, nämlich die Leute aus dem Gefängnis rauszuholen. Da spielt die Politik in Wahrheit nicht die geringste Rolle. Da spielen auch die angeblich revolutionären Ziele keine Rolle mehr. Da geht es nicht darum, die Weltrevolution herbeizuführen, da geht es nicht um die Befreiung der Arbeitermassen vom Joch des Kapitalismus, sondern geht es um die Befreiung von Andreas Baader, Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe und Ulrike Meinhof und ein paar anderen.
Das würde aber bedeuten, die RAF hat sich sozusagen selber legitimiert innerhalb dieses Systems und hat sogar den Apparat geschaffen zur eigenen Unterdrückung, um gegen etwas kämpfen zu können.
Das Ganze hat natürlich sozusagen eine gewisse Perversität. Das heißt, ich greife den Staat an, damit er sozusagen seine faschistische Maske zeigt oder seine bürgerliche Maske fallen lässt und darunter das faschistische Gesicht zum Vorschein kommt. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann sage ich, ah, guck mal, der ist genau so, wie ich es euch vorher mal beschrieben habe. Und dann kommt man ins Gefängnis und dann beweist man am eigenen Schicksal, wie inhuman der Staat mit einem umgeht. Und dann hungert man und dann zeigt man, wie grausam es ist, wenn Leute schwer abmagern und möglicherweise daran sterben. Und wenn der Staat dann die Zwangsernährung einsetzt, dann zeigt man, wie grausam die Zwangsernährung ist. Das heißt, man macht sich selbst, so haben Sie es ja auch ausgedrückt, das Projektil sind wir. Sie starten ein Experiment sozusagen am eigenen Leben, um zu beweisen, dass der Staat so ist, wie Sie ihn sich vorher zurecht fantasiert haben. Und schieben die Schuld für alles, auch was Sie selbst getan haben, immer zurück an die Gesellschaft.
Nun haben wir das Ganze als eine Abfolge von Bildern in Erinnerung. Für die meisten von uns sind Fakten zwar da, aber in erster Linie sind es einzelne Bilder, die geblieben sind, zum Beispiel das Bild des toten Hans-Martin Schleyer oder die Entführerfotos mit Hans-Martin Schleyer, der Stern und die Maschinenpistole. All diese Bilder haben das, was man mittlerweile ikonischen Stellenwert nennt. Sie haben sich für eine Zeit lang festgeprägt im Gedächtnis, sind aber erstaunlicherweise schon wieder weg. Ich habe sie wieder gesehen in diesem Film, viele andere sehen sie zum ersten Mal in diesem Film. Das Eigenartige ist ja, dass die bekannten Bilder im Film immer zu so etwas wie einem Einfrieren des Films führen, hier im RAF-Film. Also mir ist es so gegangen. Es gibt sogar Szenen im Film, die laufen so eindeutig auf ein Bild zu, das ich schon kenne, dass ich geradezu darauf warte, dass es kommt. Und dann kommt es und in dem Moment wird mir plötzlich wieder bewusst, das ist inszeniert. Das ist ein sehr seltsamer Effekt.
Das ist ein seltsamer Vorgang. Ich kann jetzt mich an keine Stelle erinnern, bei denen es sozusagen automatisch darauf hinausläuft. Da ich die Abläufe kenne, weiß ich, wenn ich einen am Anfang des Films einen Studenten mit einem Schnurrbart und einem roten Hemd durch die Menge laufen sehe, dann weiß ich, weil Benno ohne Sock ein rotes Hemd anhatte, dass er gleich erschossen werden wird. Das ist so, aber das liegt natürlich daran, dass ich das so genau kenne. Ich glaube, jedenfalls bei der Szene ist es anders, als Sie beschrieben haben, bei den meisten. Da wird man plötzlich gar nicht wissen, warum da plötzlich einer ein rotes Hemd anhat. Und dann plötzlich, dann erst eine halbe Minute später, sieht man ein Bild, was man schon kennt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Szenen wie, sagen wir mal, die Festnahme von Andreas Baader und Holger Mainz in Frankfurt. Das ist ja praktisch 1:1 vom Fernsehen mitgedreht worden. Und da weiß man natürlich, was kommt, weil diese Szene haben die meisten Leute schon so häufig gesehen. Das Einzige, was sie eben nicht gesehen haben, das ist die andere Perspektive. Wie sieht es nämlich in der Garage aus? Und wie verhalten die sich da? Das ist Spielfilm. Aber der orientiert sich ziemlich deutlich an dem, was tatsächlich gewesen ist. Es ist zum Beispiel, es ist eine Spekulation in dem Film drin. Das wissen wir in Wirklichkeit nicht. Wir wissen nicht, ob die gemerkt haben, dass ihr Sprengstoff, den sie da angeblich oder glaubten, in den Tonnen zu haben, dass das inzwischen gar kein Sprengstoff mehr war. Dass nämlich die Polizei da drin war und den ausgetauscht hatte. Polizeibeamter Hansi Fernstedt ist da drin gewesen. Haben sie gegen Knochenmehl ausgetauscht. So, und wir wissen nicht, ob sie drin waren und geschossen haben und geraucht haben, in der Annahme, dass es Sprengstoff ist. Wir glauben allerdings, das ist dann die Interpretation, dass die gemerkt haben, dass es kein Sprengstoff mehr ist und deswegen auch unbesorgt dort rauchen konnten. Aber es kann auch anders gewesen sein. Insofern sind natürlich viele Dinge auch in einem Spielfilm nicht sozusagen die objektive Wahrheit, sondern die Interpretation der Autoren dieses Films, die sich viele Sachen angeguckt haben, also ich nun speziell, viele Akten und sonst was. Und daraus haben wir den Schluss gezogen, dass es wahrscheinlich so gewesen ist. Aber beschwören kann man das nicht an jeder Stelle.
Es gibt eine Szene im Film, die ist so schlagend und so symbolträchtig und gleichzeitig so komisch, dass ich mich schon während der Szene gefragt habe, woher wissen Sie jetzt das? Das ist die Szene mit Andreas Baader in Italien. Er fordert zuerst seinen Anwalt auf, der alten Dame das Portemonnaie zu klauen und das gelingt. Und dann regt er sich grauenvoll auf, weil ihm ein Italiener das Auto klaut. Wo kommt diese Szene her?
Die ist eine Kombination aus zwei verschiedenen Szenen. Das mit dem geklauten Auto, über das er sich so aufgeregt hat, stimmt in Italien. Und die Geschichte mit der geklauten Brieftasche stimmt auch. Die war aber auf dem Kurfürstendamm in Berlin und war nicht in Italien. Richtig ist wiederum, dass der Anwalt in Italien war. Nicht? Und so haben wir an manchen Stellen verschiedene Bestandteile sozusagen zu einer Szene montiert. Bestandteile, die in Wirklichkeit an anderen Stellen stattgefunden haben. Sonst können Sie keinen Film machen. Sonst hätten Sie wieder aus drei Aussagen, das hatte ja drei Aussagen, diese Szene, wenn Sie so wollen. Erstens, Sie sind in Italien. Zweitens, Sie kriegen Besuch von Horst Mahler und der will Ihnen erzählen, dass er schon eine Gruppe in Berlin aufgebaut hat, eine militante, bewaffnete Gruppe. Und das dritte ist, dass Baader immer zu allen gesagt hat, bringst du das. Und Baader und Mahler tatsächlich mal damit dazu gebracht hat, einer alten Frau oder einer Frau die Handtasche leer zu machen. So. Und diese drei Elemente, die alle drei so ungefähr gewesen sind, im Kern jedenfalls, die sind dann zu einer Szene zusammengebaut. Auch wie zum Beispiel die Geschichte mit Gudrun Enslin und Peter-Jürgen Boog in der Badewanne. Es war so, dass er da reingekommen ist und sie dann gesagt hat, komm, setz dich zu mir in die Badewanne. Es war aber nicht so, jedenfalls weiß ich das nicht, dass Bader dazugekommen ist. Die Geschichte mit der Lederjacke wiederum, die stimmte auch. Die hat sich bloß in einem anderen Raum abgespielt und möglicherweise an einem anderen Tag. Nicht? Und so werden für diesen Spielfilm verschiedene reale Elemente sozusagen wie ein Puzzle zusammengesetzt und zwar natürlich ein Stück neu zusammengesetzt. Anders können sie keinen Spielfilm machen.
Das hat für mich sehr gut funktioniert. Ich habe dann allerdings festgestellt, dass wenn ich versuche, den Finger drauf zu legen, ich zum Beispiel zum Punkt komme, wo ich sage, Gudrun Enslin ist die Praxis der RAF, die Ausführende. Ulrike Meinhof ist die Theorie und dann kam ich in Verlegenheit. Wo steht denn der Bader da?
Ich weiß auch nicht, ob diese Aufteilung, wie Sie sie geschildert haben, tatsächlich im Wesentlichen so war. Für mich ist es ein bisschen anders. Für mich ist es so, dass Gudrun Enslin das stärkste Sendungsbewusstsein von allen hat. Sozusagen schon ein fast religiöses Sendungsbewusstsein. Was ja auch deutlich wird in diesem kleinen Interview, dass da, also sozusagen mein Doppelgänger in dem Film macht, habe ich nicht selber gemacht, das Interview, sondern Lutz Lehmann, jahrelang ARD-Korrespondent in der DDR, wo der Vater von einer ganz heiligen Selbstverwirklichung spricht. Ich glaube, bei Gudrun Enslin spielt sozusagen dieses Motiv der ganz heiligen Selbstverwirklichung eine große Rolle. Nicht? Ich will kein Blatt in der Geschichte sein, nicht? Sondern ich will was getan haben. So. Das heißt, sie ist sozusagen psychisch die Stärkste und zwar mit Abstand. Ulrike Meinhof ist, sagen wir mal, mehr oder weniger da reingeschlittert in die Geschichte, nicht ohne Schuld. Nicht? Sie hätte ja rausgehen können, hätte ja nicht mit durchs Fenster abhauen müssen, um dadurch den Sprung sozusagen in den Untergrund zu machen. Ich glaube, ihre Funktion ist eigentlich noch eine andere, und zwar viel weniger eine aktive Funktion. Sie haben in dem Film gesehen, dass unmittelbar nach der Baderbefreiung die Stadt vollgeklebt wird mit ihren Fahndungsplakaten. Damit hat die Polizei der entstehenden Gruppe sozusagen ein politisches Gütesiegel aufgeklebt. Einer der gröbsten Fehler, die man jemals gemacht hat, glaube ich. Dadurch wurde das eben nicht ein Bubenstück ausgeführt, im Wesentlichen von Frauen, sondern wurde plötzlich aus der Baderbefreiung eine politische Aktion. Und zwar nur dadurch, dass diese bekannte politische Journalistin Ulrike Meinhof mit war. Bader ist sozusagen der hyperaktive, eigentlich nicht besonders politische, gewaltbereite, eitle Halodri. So, der hätte auch in irgendeiner anderen Szene irgendwie Karriere machen können. Aber in dieser Dreierkombination haben die erst ihre Sprengkraft entwickelt. Diese Mischung aus Markenzeichen Ulrike Meinhof, sozusagen mit dem politischen Segen die Gruppe ausstattend, religiösem Sendungsbewusstsein von Gudrun Enslin, einer unglaublichen Unerbittlichkeit auch, und dem Halodri, der das auch als eine ziemlich prima Selbstverwirklichung gesehen hat. Der sagt denn, die Knarre löst die Starre. Ich meine, das ist dann richtig peinlich, wenn man das hört. Aber es war leider so. Nicht? Oder wenn der irgendwie sagt, da in Jordanien irgendwie ficken und schießen sind ein Ding, nicht? Und sie übersetzt es auch noch. Das läuft einem doch kalt den Rücken runter über so viel Peinlichkeit. Aber es war so, die waren so peinlich.
Die letzte Frage in dem Zusammenhang. Ich bin ein bisschen erschrocken, als ich gemerkt habe, dass ich irgendwie dankbar bin für diese Figur von Andreas Bader, weil die beiden Frauen dermaßen erschreckend nachvollziehbar sind stellenweise. Und er häufig einfach das Arschloch, dass es dank der Figur von Bader etwas leichter fällt, die Distanz wieder zu kriegen, wenn man sie zu verlieren droht.
So habe ich das noch nicht betrachtet, aber ich glaube, Sie haben wirklich recht. Ich glaube, es ist so. Ich glaube, diese Gruppe, na, vielleicht wäre die Gruppe aber schon am Ende gewesen, wenn nur diese beiden fanatischen Frauen es gewesen wären. Vielleicht hat dieser hyperaktive Typ die überhaupt erst dazu gebracht, auch dann tatsächlich so weit durchzuhalten.
Stefan Aust zum Bader-Meinhof-Komplex, dem heiß diskutierten Spielfilm, der sich auf sein gleichnamiges Buch abstützt. Bei uns läuft der Film am nächsten Donnerstag an. Sie hörten eine Sendung von Michael Sennhauser.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.